Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Was soll's kosten? Wer diese Frage bei einem Elektrovelo stellt, bekommt die unterschiedlichsten Antworten. Die trendige Velo, die einem Motor beim Tratto mithilft, die gibt's wie die meisten Sachen von günstig bis ziemlich teuer. Espresso schaut später in der Sendung, ob es sich lohnt, mehr Geld auszugeben. Zuerst gehen wir jetzt ins Internet. Inzwischen für die meisten Leute eigentlich Alltag im Geschäft oder auch privat. Die einen, die holen sich im Internet irgendwelche Informationen, andere, die brauchen das Internet, um miteinander zu kommunizieren. Und genau das Internet wird ebenfalls missbraucht. Und genau darum müssen neu alle Internetaktivitäten können überwacht werden. Der Bund will nämlich Zugriff auf den Internetverkehr von jedem einzelnen Anschluss in der Schweiz können haben. Das, um eben Kriminellen besser auf die Spur zu kommen. Bei mir ist jetzt der Espresso-Redakteur Matthias Schmid. Matthias, haben denn die Behörden im Verdachtsfall bis jetzt gar keine Möglichkeit gehabt, um an Kriminelle anzukommen?
Doch, bis jetzt hat es schon auch Überwachung im Internet. So ist zum Beispiel letztes Jahr das so um die 100 Mal gemacht worden. Aber die Überwachung von der Internetaktivitäten, die ist laut dem zuständigen EJPD, also dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, sehr, sehr aufwendig gewesen und auch mühsam. Und da kommt natürlich auch der Faktor Zeit rein, wo ein das Problem ist, weil jeder Einzelfall hätte so mühsam eingefädelt werden müssen. Kann es natürlich sein, dass gerade im entscheidenden Moment man nicht überwachen kann, wenn es zum Beispiel gerade ein Verbrechen aufgeklärt wird, wo gerade im Moment am Geschehen ist. Darum gibt es jetzt die neue Richtlinie, die seit Anfang August in Kraft ist. Die ist auf der Grundlage vom sogenannten BÜPF gemacht worden. BÜPF ist das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Dort drin ist geregelt, wenn das der Staat wenn, wo überwachen darf. Seit ein paar Jahren ist dort das Internet dabei und laut dem EJPD ist in letzter Zeit das Problem gewesen, dass immer mehr Kriminelle nicht über das normale Telefon telefonieren, sondern sie nutzen entsprechende Internetdienste zum Telefonieren, zum Beispiel Skype, das sagt vielleicht gewisse Leute etwas. Und das ist der Hauptgrund, dass man jetzt da das mehr forciert.
Also heisst, man will in erster Linie vor allem das Telefonieren im Internet überwachen. Wieso überwacht man aber dann trotzdem alle Daten? Also das normale Surfen oder die E-Mails, die ich wegschicke?
Ja, einerseits könnten da natürlich auch entscheidende Hinweise kommen, aber Hauptgrund ist, man muss sich so vorstellen, Telefongespräche im Internet über so Dienste wie Skype, die bestehen aus Daten, also prinzipiell aus 0 und 1, und die sind nicht zu unterscheiden von anderen Daten. Also wenn ich surfe, dann hinterlasse ich genau die gleichen Daten, wie wenn ich telefoniere im Internet. Das heisst, man muss alles überwachen, um an das Telefon heranzukommen, und für das sind eben Provider bis jetzt nicht standardmäßig ausgerüstet.
Jetzt, wie müssen wir das ganz konkret vorstellen? Kann jetzt der Provider von mir zum Beispiel, wenn ich daheim ins Internet gehe, irgendwo auf den Taster drücken und sagen, da, Herr Brunner, jetzt schauen wir mal, was der momentan im Internet gerade so macht?
Nein, so ist es schon nicht so. Das wäre auch ein Gesetzesverstoß, weil vom Datenschutz her ist verboten, einfach willkürlich irgendjemand reinzuhören oder reinzuschauen. Das ist ähnlich wie beim Telefonieren auch. Telefonanbieter, die dürfen auch einfach Gespräche nicht einfach so mithören. Ich habe darüber, über das Problem mit dem Aldo Britschki geredet. Er ist verantwortlicher Technik beim Provider Green.ch. Er hat mir gesagt, man sei jetzt eben genau das Problem, ein bisschen eine Lösung am Erarbeiten, dass eben nicht willkürlich Personen können überwacht werden. Man setzt da so ein bisschen auf gegenseitige Überwachung wohl, dass zum Beispiel ein Angestellter muss zum Vorgesetzten und dort einen Code verlangen, wenn das Knöpfchen gedrückt wird oder so ähnlich. Man weiß es noch nicht so genau. Und vor allem will man auch sicherstellen, dass die Überwachung effektiv nur mehr möglich ist, wenn ein entsprechender Antrag vom Bund kommt, dass also zum Beispiel jetzt Green.ch gar nicht kann von sich aus überwachen.
Also das heisst aber wirklich, es muss von übergeordneter Stelle definitiv ein Antrag da sein. Wann müssen wir denn damit rechnen, dass man jetzt auch von übergeordneter Stelle, vom Bund, beim Surfen überwacht wird, dass jemand zuschaut oder zulässt?
Das ist im Gesetz ganz klar festgelegt, in welchen Fällen dass Personen können überwacht werden. Und zwar, das ist bei dringendem Verdacht auf strafbare Handlungen. Und es muss effektiv von einer Strafverfolgungsbehörde vom Bund oder vom Kanton angeordnet werden. Im Gesetz ist auch klar festgelegt, es ist eine ganze Reihe von Delikten, die das könnte zur Anwendung kommen. Es ist eine breite Palette, zum Beispiel bei Mord, Gefährdung vom Leben, Drohung oder Kinderpornografie. Zum Beispiel aber auch bei Urkundenfälschung bei gewissen Arten oder bei Betrug. Ich habe darüber mit dem Guido Balmer vom zuständigen EJPD geredet und er hat mir versichert, die Überwachung, die gibt es nur im Ausnahmefall.
Das sind sicher nicht Kavaliersdelikte, sondern da geht es um die grösseren Straftaten. Also ein anschauliches Beispiel, dünkt mich, ein Entführungsfall, wo man eben darauf angewiesen ist, möglichst rasch auch können sicherstellen, dass Verdächtige können kontrolliert werden, dass man kann schauen kann, ob die eben über das Internet auch mit anderen Leuten kommunizieren.
Und das läuft konkret so, dass die Strafbehörde, eben die kantonale oder die vom Bund, zum Beispiel einen Untersuchungsrichter, EJPD, einen Antrag stellt. Die zuständige Stelle dort fordert dann den Provider auf, einen Anschluss zu überwachen. Und zwar geschieht das, ohne dass der Provider weiss, prinzipiell, was dem Anschlussinhaber vorgeworfen wird. Es gibt also keinerlei Details, einfach den Befehl überwachen. CJP sagt auch, das geht Provider gar nicht da, es geht einfach darum, dass das schnell gemacht wird. Ich habe mit mehreren kleinen Provider geredet und sie haben da schon ein bisschen Bedenken. Sie würden nämlich gerne wissen, wenn sie einen Kunden von ihnen quasi ausspionieren müssen. Man spürt da ein bisschen das Misstrauen durch, ob es nicht vielleicht doch wegen Kavaliersdelikt gemacht wird.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Internetanbieter, die müssen ja solche Überwachungen einfach sicherstellen. Die müssen das einfach machen. Mhm. Was sagen denn die dazu?
Ja, man muss wissen, es gibt in der Schweiz gut 200 von diesen Internetanbietern oder eben Provider sind grosse mit 100'000 Kunden, aber auch kleine mit vielleicht 100. Also es ist da alles drunter. Und für alle sie gilt noch eine Übergangsfrist bis nächsten Sommer. Das heisst, bis nächsten Juni müssen sie alle sichergestellt haben, dass man überwachen kann. Ich kann natürlich darüber mit den grossen Anbietern vor allem reden, mit Swisscom und Cablecom zum Beispiel. Sie haben ja schliesslich auch die meisten Kunden. Das heisst, es geht ja die meisten Leute an. Sie wollen sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern, wie sie das machen. Es gibt schlicht keinen Kommentar. Mhm. Dafür habe ich, wie vorher schon gesagt, mit vielen kleineren Anbietern geredet und die sind deutlich gesprächiger. Kein Wunder, ihnen geht es schliesslich auch ans Lebige, weil Hintergrund ist, Provider müssen das Ganze technisch selber umsetzen. Entschädigung, die gibt's nur, wenn effektiv überwacht wird. Wie gross das die Entschädigung ist, ist noch nicht klar. Was aber sicher ist, so eine Anlage zur Überwachung, die kostet uns zwar ziemlich viel Geld. Mehrere kleine Provider, die schätzen so, dass so eine Anlage 100'000 Franken kostet. Und das ist für die Kleinen natürlich ein Problem. Ein von diesen kleinen Provider ist der Freddy Krünzler vom Zürcher Provider Init7 und er sagt, das könnte vielen Internetanbietern das Knick brechen.
Wenn die ganze Massnahme so umgesetzt wird, wie es eigentlich vorgesehen ist, auf die harte Tour, dann wird es wahrscheinlich am Ende von dieser Übung irgendwie noch halb so viel oder vielleicht noch weniger Provider geben, weil einfach einige dann gerade sich müssen zusammenschliessen, verkaufen oder aufhören.
Ja, ob das so ist, das wird man sehen. Das EJPD, also der Bund, sagt zu diesen Zahlen mal nichts. Man geht einfach davon aus, es ist machbar und zutraubar, der Provider. Sie sind schlicht und einfach verpflichtet dazu. Was man natürlich auch mal sehen, für die Grösseren dürfte das nicht so ein Problem sein. Zum Beispiel eben green.ch, die sind das schon am Umsetzen.
Was heisst denn jetzt das für den Konsument? Also am Schluss vom Tag kann ja der Provider dann sagen, ich habe mir so Geld ausgegeben, um meine Kunden zu überwachen. Also wählt sich die Kosten ganz einfach auf meine Kunden ab. Kostet ja Internet bald mehr?
Ja, ich glaube es nicht, dass Kosten auf Kunden abgewälzt werden. Das ist eher unwahrscheinlich. Wie erwähnt, Swisscom oder Cablecom, die äußern sich da dazu nicht. Aber bei ihnen ist auch das Verhältnis Aufwand-Kunden wohl nicht so gross, dass Preisanpassungen nötig sind. Zum Beispiel muss ich das vorstellen, Cablecom hat knapp 500'000 Kunden. Wenn man jetzt von einem Aufwand von diesen 100'000 oder auch vom Mehrfachen ausgeht, ist das eigentlich noch verkraftbar. Ein anderer Grund ist auch, dass der Markt ist eigentlich gesättigt. Preissteigerungen in diesem Gebiet. Die Kunden sind sehr preissensibel. Wer mit den Preisen raufgeht, der verliert schlicht Kunden. Sie wechseln den Anbieter.
Überwachung im Internet, die neu sichergestellt werden. Matthias Schmidt, besten Dank. Es ist noch gar nicht so lange zurück, wo man komisch geschaut hat, wenn man irgendwo auf der Strasse ein Elektro-Velo gesehen hat. Das war so etwas Exotisches gewesen. Heute ist das anders. Die Branche schaut sogar auf ein gutes Jahr 2008 zurück und erwartet trotz Weltwirtschafts- und Finanzkrise, dass das Jahr doppelt so viel von diesen Elektro-Velo verkauft werden wie das letzte Jahr. Elektro-Velo, das sind Velo, wo ein Motor einem beim Tratto hilft. Auffallen tut, dass es von den billigen bis teuren gibt. Also alles verschiedenste Preise. Die teuersten so Elektro-Velo, die kosten zum Beispiel über 7'000 Franken. Die billigsten sind unter 1'000 Franken zu haben. Espresso wollte wissen, was denn der Unterschied ist zwischen teuren und billigen Elektro-Velo. Wo wir beim Käufen genau müsste schauen, was man denn kauft. Der Beitrag von Jürg Göninger.
In diesem Sommer hat der BP aus Ettingen im Kanton Solothurn im Kassensturzforum vom Schweizer Fernsehen geschrieben:
Meine Eltern haben zwei E-Bikes gekauft. Für 2700 Franken haben sie zwei billige China-Bikes erhalten. Zu den Bikes gab es eine zweiseitige, unverständliche englische Bedienungsanleitung, die wohl mit Google oder ähnlichem Werkzeug aus dem Chinesischen übersetzt wurde. Eine deutsche Anleitung wurde trotz mehrfacher Aufforderung nicht geliefert. Um Garantieleistungen drücken sich die Firmen.
Auf Nachfrage von Espresso hat der BP gesagt, mit diesen zwei Velo habe ich schon gleich mal Probleme gegeben. Zum Beispiel sei der Veloständer schwach gewesen. Für den Marius Graber ist so ein Fall nichts Neues. Der Marius Graber ist technischer Redakteur vom Velojournal, von der grössten Schweizer Velofachzeitschrift. Er hat sich schon intensiv mit Elektrovelo auseinandergesetzt. Das billigste Velo nicht besonders gute Ständer, Bremsen, Räder, Übersetzungen oder andere Komponenten haben und ein Elektrovelo für 1350 Franken ist ein ganz billiges Velo, erstaunt ihn nicht.
Wenn man jetzt mal den Motor und den Akku und die Steuerung rausnehmen würde, dann entspricht das Fahrzeug eigentlich in einem Velo für etwa 300 Franken und das gilt dann gemeinhin eigentlich als billig Velo. Und damit hat man dann eigentlich auch die Qualität von so einem Velo. Das heisst, wenn dann so ein Elektro-Velo wirklich intensiv gebraucht wird, dann kommen dann halt Bremsen und Felgen und die Schaltung und wahrscheinlich dann auch irgendwann die Pneu und die Felgen kommen dann ein bisschen an Grenzen. Und man hat dann vielleicht schnellere Pannen oder Bremsen, die einfach zu wenig gut bremsen für einen intensiven Einsatz. Bei ganz günstigen Velo muss man eigentlich damit rechnen, dass das nicht gut kann gehen. Also sprich, dass die Bremse Schweizer Bergland oft dann zu wenig gut ist. Wobei das sogar noch sein könnte, dass die gesetzlichen Bestimmungen, die in der Schweiz herrschen für ein Velo, vielleicht trotzdem sogar gerade noch knapp erfüllt werden.
Ein Unterschied ist also bei den Komponenten oder auch beim Rahmen, beim eigentlichen Velo zu finden. Und billige Velo gibt es meistens nur in einer Grösse. Genau anschauen muss man beim Elektrovelo neben dem vor allem auch beim Motor, bei der Steuerung und beim Akku, wo der Motor mit Strom versorgt. Zuerst zum Akku.
Es gibt im teuren und im günstigeren Bereich jetzt Velo mit verschiedenen Akkutypen. Und im Moment die aktuellste oder die modernste und auch fortschrittlichste Technik sind Lithium-Akkus. Das gibt es aber tatsächlich zum Teil auch beim Modell schon unter 2'000 Franken und es gibt zum Teil aber auch Modelle über 2'000 Franken, die auch nicht so einen Lithium-Akku haben.
Lithium-Akkus sind leichter und können mehr Strom speichern. Die ältere Generation, Nickel-Metall-Akku, sind schwerer und können weniger Strom speichern. Eindeutig nur bei der Billig-Velo findet man eine dritte Sorte Akku.
Es gibt noch Blei-Schiel, also jetzt bei ganz, ganz günstigen Elektro-Velo sieht man das tatsächlich heute noch, dass die mit Blei-Schiel-Akku angeboten werden. Und das ist jetzt wirklich etwas, was ich würde sagen, also da muss man Dinge davon lassen. Die Technik ist dermaßen überholt, dass das bei einem Elektro-Velo wirklich keinen Sinn macht.
Kommen wir zum Motor. Beim Trampen geht die Muskelkraft von den Pedalen und dem Kranz in der Mitte vom Velo über die Kette zum Hinterrad. Darum ist es vom Fahrverhalten her am angenehmsten, wenn der Motor auch entweder in der Mitte oder beim Hinterrad ist und also am gleichen Ort mithilft, wo man selber trampt. Auffallen tut aber bei den billigen Modellen, sagt der Veloredakteur Marius Graber, dass der Motor meistens vorne ist, also in der Radnabe vom Vorderrad. Mit dem Effekt, dass man das Gefühl hat, es zieht jemand vor am Velo. Das kann stören. Die stärksten, also schnellsten Motoren, die, wo man statt einer Velonummer sogar eine gelbe Töffelnummer braucht, die gibt es nur in der teuren Klasse. Sonst aber, also bei den meisten Modellen sonst, gibt es keinen Unterschied bei den Motoren, ob billig oder teuer. Kommen wir jetzt noch zu der Steuerung. Bei billigen Velo hat der Motor einen starken Gang. Der Berg darauf ist das gut, geradeaus, wenn man vielleicht gar nicht schnell fahren will, ist es unnötig und die Batterie ist gleich leer. Teurere Modelle haben mehrere Gänge, schwächere und stärkere, wählbar je nach Situation. Und dann gibt es noch gescheitere und dümmere Velo.
Es gibt die einfach merken, ob getreten wird. Also egal, ob ich fest trete oder nicht, oder ob ich langsam trete oder schnell trete, dann merkt einfach, wenn die Pedale rumgeht. Und sobald die Pedale rumgehen, kommt der Motor. Und die teuren Modelle, die messen Kraft und kommen eigentlich vom ersten Moment, wo man Kraft aufs Pedal gibt, kommt der Motor auch gerade dazu. Und die merken dann auch, ob man fest aufs Pedal drückt und dann kommt gewöhnlich der Motor dann auch heftiger. Oder ob man wenig aufs Pedal drückt, auch wenn man zum Beispiel in der Innenstadt rumfährt und dann kommt der Motor dann ein bisschen weniger fest.
Das ist natürlich komfortabel, vor allem wenn man sein Elektrovelo viel braucht. Braucht man es nur selten, dann kann man auch mit einem einfacheren Steuerungssystem leben. Komfort ist das eine, die Qualität das andere.
Die Preise sind natürlich in Bewegung, aber ich würde sagen, also Elektrovelo unter 1500 Franken muss man sicher sehr, sehr kritisch anschauen. Es ist eigentlich fast nicht möglich, dort ein qualitativ gutes, sag jetzt mal, neben der Elektronik Velo zu machen.
Wo auch höhere Belastung standhalten muss. Die Elektrovelo sind nämlich schwerer als herkömmliche Velo und sie fahren schneller. In dieser noch jungen Branche ist Goldgräberstimmung und bei den Anbietern der Spreu noch nicht vom Weizen trennt. Als Konsument, sagt der Velo-Experte Marius Graber, muss man sich fragen, komme ich bei dem oder einem anderen Anbieter auch noch in 3 Jahren Ersatzteil über? Wie ist der Reparaturservice? Ein Pneu findet man leicht, aber eine Batterie von einem billigen Velo dann noch nicht mehr. Quintessenz, was soll ich für ein Elektrovelo kaufen? Um 2000 Franken? Ja, aber genau anschauen. Um 1500, 1200 oder 100.000 eher die Finger weg. Und über 2000 Franken schauen, was will ich genau und passt das zu meinem Fahrzweck und Stil.
Der Beitrag von Jürg Oehninger über Elektrovelo und genau um die geht es euch in der heutigen Rechtsfrage.
Stimmt das so?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Espresso-Rechtsexpertin Doris Slongo gibt Antwort.
Die Frage an der als Rechtsexpertin Doris Slongo, die kommt heute von der Lilian Can aus dem bernischen Leupo. Sie hat ein Elektrovelo gehabt und eines Tages hat das Velo nicht mehr funktioniert und sie hat es dann Velo in die Reparatur bringen.
Ein neuer Akku für mein Elektrovelo hätte laut Kostenvoranschlag meines Händlers 900 Franken gekostet. Dies war mir zu teuer. Der Händler schlug deshalb vor, das Elektrovelo zu entsorgen. Ich willigte ein. Kurz darauf entdeckte ich, dass der Händler mein Elektrovelo nicht entsorgt hat, sondern vor seinem Geschäft zum Verkauf anbot. Darf er das, ohne mich am Gewinn zu beteiligen?
Ja, das darf er. Frau Can hat ihr Velo einem Händler überlassen und sie hat ihr Eigentum an dem Velo damit aufgegeben. Sie hat einfach das Velo nicht mehr wollen, weil sie davon ausgegangen ist, dass es nichts mehr wert ist ohne die Investition von rund 900 Franken. Und die Investition hat sie ja nicht wollen machen. Wichtig war ihr nicht, dass das Velo wirklich verschrottet würde, sondern einfach, dass sie es los hat, weil sie es nicht mehr hat können brauchen. Das heisst, der Händler war frei, mit dem Velo zu machen, was er will. Anders wäre die Situation, wenn der Händler Frau Can täuscht hätte darüber, dass das Velo tatsächlich noch einen Restwert gehabt hätte. Und Frau Can in dem Irrtum darüber ihm das Velo einfach so überlassen hätte. Dann können sie nämlich vom Händler den Wert verlangen, den sie ihm überlassen hat. Praktisch können sie so vorgehen, dass sie von einem neutralen Fachmann den Wert von dem Velo schätzen lassen, in dem Zustand, in dem Alter, wo das Velo war, einfach ohne Motor. Und wenn das Velo tatsächlich noch einen wesentlichen Wert gehabt hat, dann kann sie mit der Schätzung zum Händler gehen und ihm sagen, dass er als Händler ja gewusst hat oder hätte müssen wissen, dass das Velo noch einen Restwert hat, dass sie den Vertrag darum als für sich unverbindlich betrachtet und das Geld, der Restwert von dem Velo, von dem Händler, zurückverlangt.
Sei die Rechtsexpertin Doris Slongo. Elektrovelo und Überwachung im Internet. Ihr findet alle Themen und Beiträge von der heutigen Sendung wie immer im überwachten Internet unter deras1.ch.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.